Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Bundestag hat Milliardenhilfen für spanische Banken gebilligt. Damit soll zum ersten Mal Geld aus dem Euro-Rettungsschirm verwendet werden, um marode Banken vor der Pleite zu bewahren. Die Kredite werden den Banken aber nicht direkt ausgezahlt, sondern über einen Fonds, für den Spanien haftet. Bei der Abstimmung gab es eine breite Mehrheit, aber auch Gegenstimmen aus allen Fraktionen.
Ja, es ist eine Zustimmung mit großer Mehrheit, aber es gibt viele Zweifler in den Reihen der Parlamentarier. Bis zu 100 Milliarden Euro zur Rettung spanischer Banken. Der Finanzminister versichert, es gebe jedoch kein Geld direkt aus dem Rettungsfonds ESM für die Banken.
Wer jetzt von einem unmittelbar bevorstehenden Einsatz des ESM zur direkten Bankenrekapitalisierung oder gar von einer kollektiven Haftung für die Schulden der Banken des Eurosystems schwadroniert, der wird dem Ernst der zugrunde liegenden fachlichen und politischen Fragen nicht gerecht.
Ohne eine europäische Bankenaufsicht mit harten Durchgriffsrechten sind direkten Bankenhilfe überhaupt keine Option.
Große Bedenken gibt es bei den Sozialdemokraten. Dennoch stimmen sie zu, genau wie die Grünen. Man trage die Hilfen vor allem mit, um die Wirtschaft zu stützen und Arbeitsplätze zu sichern.
Und gebaut worden, meine Damen und Herren, sind die Rettungsschirme ja bekanntlich nicht zur Besitzstandwahrung und Bestandwahrung maroder Banken, sondern um die Realwirtschaft vor den Folgen eines Zusammenbruchs des Finanzsektors zu bewahren. Das war der Sinn der Rettungsschirme, meine Damen und Herren.
Wer die Rezession in Spanien überwinden will, der muss mit dafür Sorge tragen, dass dieser marode Bankensektor restrukturiert wird. Und dazu ist Spanien alleine nicht in der Lage.
Einzig die Linke lehnt die Hilfen für Spaniens Banken geschlossen ab.
Wir wollen nicht die Finanzmärkte beruhigen oder wir wollen auch nicht um das Vertrauen dieser Zockerbande werben, sondern wir wollen die Finanzmärkte entmachten.
Die Zeit drängt. Bereits morgen wollen die Finanzminister der Eurogruppe das Hilfspaket beschließen.
Im ersten Schritt kann Spanien 30 Milliarden Euro für marode Banken abrufen. Insgesamt stellt der Rettungsschirm spanischen Banken Kredite bis zu 100 Milliarden zur Verfügung. Hier ein Überblick.
Noch diesen Monat sollen die ersten 30 Milliarden Euro fließen. Diese Kredite sollen die spanischen Banken wieder auf festeren Grund stellen. Bis Ende November sind weitere zwei Überweisungen vorgesehen. Eine von maximal 25 Milliarden Euro, mit der vor allem Anteile an geplatzten Immobiliengeschäften in eine Bad Bank ausgelagert werden sollen. Mit weiteren 25 Milliarden sollen Banken gestärkt oder abgewickelt werden, die der Staat bereits übernommen hat. Ende des Jahres werden weitere Kredite fällig, höchstens 15 Milliarden. Diesmal sollen Banken gestärkt oder abgewickelt werden, die bis dahin noch keine staatlichen Hilfen bekommen haben. Im Sommer nächsten Jahres wird die letzte Tranche überwiesen, maximal 15 Milliarden Euro für Banken, die es bis dahin nicht geschafft haben, genug Kapital aufzubauen. Alle Überweisungen zusammen dürfen den Betrag von 100 Milliarden Euro nicht übersteigen. Spätestens bis zum Jahr 2028 sollen Spaniens Banken die Kredite zurückzahlen.
Der nächste Schritt gegen die Schuldenkrise, der Europäische Fiskalpakt, ist vom italienischen Parlament gebilligt worden. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit auch für den neuen Euro-Rettungsschirm ESM. Er sollte eigentlich schon Anfang des Monats in Kraft treten. Das verzögert sich aber, weil in Deutschland noch das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden muss. Der neue Weltbankpräsident Kim hat nachdrücklich davor gewarnt, die Schuldenkrise in Europa könne eine weltweite Rezession auslösen. Das könnte die Wirtschaftsleistung der Entwicklungs- und Schwellenländer schrumpfen lassen und würde die Fortschritte gefährden, die im Kampf gegen die Armut erreicht worden seien. Was in Europa geschehe, betreffe auch Fischer im Senegal oder Softwareprogrammierer in Indien, sagte Kim bei einem Vortrag in Washington. Ungeachtet anhaltender Kämpfe in Syrien ist eine Resolution im UN-Sicherheitsrat erneut am Widerstand Russlands und Chinas gescheitert. Bundesaußenminister Westerwelle zeigte sich enttäuscht. Der Sicherheitsrat habe eine wichtige Chance vertan, dem Blutvergießen Einhalt zu gebieten. Jetzt steht auch die UN-Beobachtermission auf dem Spiel, deren Mandat morgen ausläuft. Gestern waren bei einem Anschlag enge Vertraute von Präsident Assad getötet worden, unter ihnen der Verteidigungsminister.
Auch nach dem Attentat von gestern sollen diese Bilder aus dem Internet heute zeigen, dass die Kämpfe zwischen dem Regime und der Opposition in der syrischen Hauptstadt Damaskus nicht abgeflaut sind. Währenddessen wurde in New York bei den Vereinten Nationen um eine Resolution des Weltsicherheitsrats verhandelt, der heute um 10 Uhr Ortszeit zusammentrat. In der von den USA und den Europäern unterstützten Resolution sollten Sanktionen gegen das syrische Regime verhängt werden. Die Mehrheit, auch Deutschland, stimmte dafür. Doch die Vetomächte Russland und China stimmten dagegen. Und damit war die Resolution dann durchgefallen. Die Resolution hätte ein militärisches Eingreifen von außen ermöglicht, behauptete der russische Vertreter Tschurkin. Außer China teilte diese Meinung am Tisch niemand. Dies ist eine dunkle Stunde des Weltsicherheitsrats, sagte die Amerikanerin Susan Rice. Man kann nur hoffen, dass Russland und China die Unterstützung des syrischen Regimes irgendwann aufgeben. In Damaskus zeigte sich Präsident Assad heute demonstrativ im Staatsfernsehen mit seinem neuen Verteidigungsminister. Der ließ verlauten, Terrorismus massiv bekämpfen zu wollen. Von Nachgeben also keine Spur. Hier in New York ist derzeit noch die Frage offen, was geschieht eigentlich mit der UN-Mission in Syrien, die morgen fristgemäß ausläuft. Der letzte Stand ist der, dass die Briten offenbar planen, eine neue Resolution einzubringen, die sich ausschließlich mit der Frage der Verlängerung dieser Mission um weitere 30 Tage beschäftigt. Wann diese Resolution dann zur Abstimmung gebracht werden könnte, ist derzeit noch unklar.
Mehr zum Syrien-Konflikt finden Sie auf tagesschau.de, darunter ein analytischer Kommentar zu den Chancen der Rebellion gegen Präsident Assad. Der Anschlag auf israelische Touristen in Bulgarien hat die Spannungen zwischen Israel und dem Iran verschärft. Die Regierung in Jerusalem machte die Führung in Teheran und die von ihr unterstützte radikal-islamische Hisbollah-Bewegung für die Tat verantwortlich. Der Iran wies jede Beteiligung zurück. Bei dem Selbstmordanschlag am Flughafen der Stadt Burgas waren gestern 7 Menschen getötet worden, mehr als 30 wurden verletzt.
Der junge Mann ist eine unauffällige Erscheinung inmitten der Urlauber auf dem Flughafen von Burgas. Nur jetzt im Nachhinein wirkt dieses Auf- und Ablaufen doch irgendwie verdächtig. Und der bulgarische Innenminister sagt, der Mann auf dem Video der Überwachungskamera könnte der mutmaßliche Selbstmordattentäter sein. Dieser Mann ist das einzige bisher nicht identifizierte Opfer. Er hatte einen gefälschten amerikanischen Führerschein bei sich. Wir haben seine Fingerabdrücke, suchen jetzt in internationalen Datenbanken. Und die Antworten auf die vielen Fragen zu Hintergründen und Hintermännern suchen die bulgarischen Behörden gemeinsam mit israelischen und amerikanischen Experten, die dazu noch in der Nacht in dem Schwarzmeerstädtchen eingetroffen sind. Burgas, das kannten bisher hauptsächlich Fans von günstigem Pauschalurlaub. Sonne, Meer, Sandstrand, kilometerlang. Und am Abend locken die Spielcasinos. Diese Mischung hatte offenbar auch die israelischen Urlauber angezogen. 3 bis 4 Charterflüge aus Tel Aviv pro Tag landen im Sommer mittlerweile in dem kleinen Provinzflughafen. Seit dem späten Abend ist er wieder für den Verkehr geöffnet, allerdings unter bisher so nie dagewesenen Sicherheitsbestimmungen. An den Spekulationen, wer hinter dem Anschlag stecken könnte, möchte man sich hier nicht beteiligen. Denn man hat große Ehrfurcht vor den israelischen und amerikanischen Experten, denen man bei den Ermittlungen gerne die Federführung überlässt. Und man ist sich auch der politischen Verantwortung bewusst.
Im Bundestagsuntersuchungsausschuss zur Neonazi-Mordserie wächst die Empörung über den Umgang mit sensiblen Akten. Das Gremium kam heute in Berlin zu einer Sondersitzung zusammen. Parteiübergreifend gab es scharfe Kritik, dass noch nach Bekanntwerden der Mordserie beim Verfassungsschutz Akten vernichtet wurden. Der Ausschussvorsitzende Edati sprach von einer gezielten Vertuschungsaktion. Einig sind sich die Mitglieder, dass bis zum Ende der Untersuchung keine weiteren Akten mehr geschreddert werden dürfen. Beschneidungen von Jungen aus rituellen Gründen sollen nach dem Willen des Bundestages grundsätzlich zulässig sein. Jüdisches und muslimisches religiöses Leben müsse weiterhin in Deutschland möglich sein, heißt es in einem fraktionsübergreifenden Entschließungsantrag, der heute mit großer Mehrheit verabschiedet wurde. Die Abgeordneten reagierten damit auf ein Urteil des Kölner Landgerichts. Es hatte die Beschneidung als Körperverletzung gewertet und damit für heftige Kritik bei Juden und Muslimen gesorgt.
Die Debatte um die Beschneidung von Jungen hat Kontroversen ausgelöst, Proteste unter Juden und Muslimen provoziert und die Politik alarmiert. Darauf hat der Bundestag heute reagiert. Die Beschneidung von Jungen soll straffrei bleiben.
Es wäre doch in der ganzen Welt nichts und niemanden erklärbar, dass in Deutschland Juden ihre Söhne nicht mehr beschneiden lassen dürfen.
Wir sind der Auffassung, dass wegen der eingetretenen Unsicherheit es keine politische Haltung ist, auf eine nächste Gerichtsentscheidung oder gar eine verfassungsgerichtliche Klärung zu warten.
Bis zum Herbst soll daher ein Gesetz vorliegen für eine medizinisch fachgerechte Beschneidung von Jungen ohne unnötige Schmerzen. Dabei soll das Kindeswohl, die Religionsfreiheit und das Recht der Eltern auf Erziehung berücksichtigt werden. Ein kompliziertes Unterfangen. Kritikern des Verfahrens geht das zu schnell.
Ich will, dass religiöses, jüdisches, muslimisches Leben in Deutschland möglich ist. Aber logischerweise müssen wir auch die körperliche Unversehrtheit des Kindes vertreten. Das ist keine einfache Aufgabe und eignet sich eigentlich nicht dazu, mal eben schnell Entscheidungen zu treffen.
Außen vor die Linkspartei. In der Sache uneins stimmt sie mit Enthaltung. Dennoch am Ende große Mehrheit für den Antrag.
Wer enthält sich?
Der heutige Beschluss soll Ruhe in die aufgeheizte Debatte bringen und vor allem ein Signal an Juden und Muslime senden für Toleranz und Religionsfreiheit. Zumal angesichts der internationalen Empörung über das Kölner Beschneidungsurteil der Druck auf Deutschland zuletzt groß geworden war, sich in dieser Frage nicht zu isolieren.
Die USA erleben zurzeit eine dramatische Dürreperiode. In weiten Teilen des Landes hat es seit 8 Wochen nicht mehr geregnet. Zur Trockenheit kommen Temperaturen von mehr als 35 Grad. Besonders schwierig ist die Lage für die Farmer. Die Regierung fürchtet Ausfälle bei den Ernten und höhere Preise für Lebensmittel.
Böden so rissig wie Schuhsohlen, vertrocknete Felder, soweit das Auge reicht, kaum noch ein grünes Blatt. Weite Teile Amerikas leiden unter der schlimmsten Dürre seit Jahrzehnten. Vor allem der Corn Belt, die Kornkammer im mittleren Westen der USA, ist am schlimmsten betroffen. Hier wachsen eigentlich die Mais- und Sojapflanzen für den amerikanischen Markt. Wir hatten schon viele trockene Sommer, aber noch nie eine solche Dürre wie in diesem Jahr. Die großen Sender machen mit immer neuen Hiobsbotschaften auf. 70% des Landes sind bereits betroffen. So etwas hat es seit 1956 nicht mehr gegeben. Und als ob Hitze und Dürre nicht schon genug wären, beginnt jetzt auch noch eine Insektenplage. Ganze Scharen von Schädlingen, Ölkäfern und Heuschrecken fallen über die noch grünen Felder her und vernichten den Rest der Ernte. Die wenigsten Farmer sind dagegen versichert. Ich knie jeden Tag nieder und bete für Regen. Wenn ich einen Regentanz kennen würde, glauben Sie mir, ich würde ihn tanzen. Aber so kann nur noch der Kongress helfen. Der hat die Mittel, die betroffenen Farmer zu unterstützen. In 29 Bundesstaaten ist inzwischen der Notstand ausgerufen. Und nicht nur Farmer und Vieh leiden. Durch die Rekorddürre werden auch Fleisch, Milch und Getreideprodukte erheblich teurer werden, warnte der Agrarminister. Und die heißeste Zeit des Sommers steht noch aus.
Auf der spanischen Ferieninsel Teneriffa wüten seit 5 Tagen Waldbrände. Inzwischen sind die Feuer aber weitgehend unter Kontrolle. Nach Angaben der Umweltbehörde sind derzeit noch 3 Brandherde aktiv. Die Feuerwehr konnte einen Großbrand stoppen. Er hatte hunderte Häuser und den Teide-Nationalpark im Nordwesten der Insel bedroht. Bislang sind etwa 1000 Hektar Land den Flammen zum Opfer gefallen. 1% des gesamten Waldbestandes ist verbrannt. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 20. Juli.
Tiefer Luftdruck und kühle Meeresluft sorgen morgen für wechselhaftes Wetter. Auch am Wochenende bleibt es noch eher durchwachsen und relativ kühl, wobei es am Sonntag von Westen sonniger wird. Heute Nacht werden die Schauer anfangs vereinzelt mit Blitz und Donner seltener. Vor allem in der Mitte und im Norden zeigen sich zum Teil die Sterne. Am Tag mal Sonne, mal Wolken mit örtlichen Schauern, am Nachmittag auch einzelne Gewitter. Im Süden meist Wolken verhangen und zeitweise fällt Regen, der Richtung Alpen in der zweiten Tageshälfte kräftig wird. Heute Nacht an der See noch Sturmböen. Morgen weht der westliche Wind schwach bis mäßig, von den Küsten bis zur Oder teilweise frisch. Bei längerem Aufklaren heute Nacht örtlich 9, im Südwesten unter Wolken bis 15 Grad. Morgen 16 Grad in Nordfriesland bis 22 in der Lausitz. Am Samstag vor allem Richtung Süden noch häufiger Schauer und Gewitter, sonst mal Sonne, mal Wolken und nur noch einzelne Schauer. Am Sonntag wird es im Westen schon überwiegend freundlich und am Montag scheint dann verbreitet die Sonne.
Die Tagesthemen melden sich um 22.15 Uhr. Karen Mioska schildert, wie der Assad-Clan Syrien im Griff hat. Und 40 Jahre nach dem Attentat bei den Olympischen Spielen in München, ein ehemaliger Terrorist packt aus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.